Also man kann das so interpretieren, dass man, und das ist auch die Interpretation, die Nietzsche anschließt, direkt bedingt, direkt, nicht, es gut nicht geboren zu sein, weil man nicht am Leben bleibt. Ja. Aber da geht da vielmehr sozusagen, macht es ein bisschen eine Wende oder ein bisschen verschiebt das. Und die Idee ist, wer nicht geboren ist, der kann nicht sterben. Das heißt, es genügt zu zeigen, dass ich nicht geboren bin, um zu beweisen, dass ich nicht sterben kann. Und er verwendet sehr viel Energie, um zu beweisen, dass er geboren ist. Er versucht immer zu zeigen, dass er nichts anderes tut, als eben diese Entscheidungen übernimmt, ganz unbewusst, die immer schon gefallen sind, so dass sie nicht praktisch diagnostiziert und nicht datiert, nicht als Ereignis aufgefasst werden können, nicht als eine Geburt oder Zeit werden kann. Dass das ganze Schreiben viel früher angefangen hat, als er überhaupt hat angefangen zu schreiben. In seinem Interview im Film sagt er, dass die Tatsache, dass er angefangen hat zu schreiben, bevor er angefangen hat zu sprechen, schon dadurch sich zeigt, dass er beschnitten worden ist, bevor er begonnen hat zu sprechen. Und so. Also, er wurde beschrieben sozusagen, aber zwischen beschrieben werden und schreiben gibt es immer den Unterschied. Das heißt, alles passiert immer schon viel früher, man weiß nicht wann. Und in diesem Sinne ist es nicht uninteressanter Text, kleiner Text. Ich glaube, es ist inzwischen schon längst ins Deutsche übersetzt, aber lange Zeit war nicht übersetzt. Das hieß Apocalypse Not Now, wo er sagt, er beginnt mit der Analyse der Apokalypse und zeigt, dass man Ursprung der Apokalypse, des Schreibens, des apokalyptischen Schreibens, nicht diagnostizieren kann in der Zeit. Ja? Man hat immer das Ende der Welt geschrieben und früher und früher und früher. Und man kann sozusagen nicht diagnostizieren im Moment, an dem die Vision, die apokalyptische Vision überhaupt entstanden ist. Und deswegen kommt es nie zur Apokalypse. Ja? Und am Ende sagt er, und die Generäle und alle diese Techniker sind genauso. Bei ihnen wird es auch nie glauben. Also die glauben, dass alle Atomraketen ins Ziel kommen, dass die Vernichtung der Erde tatsächlich stattfindet, bei ihnen sich. Ja? Weil das wird als Schiff geben. Ja? Auch die Apokalypse wird als Schiff geben. Weil es geht immer als Schiff, es ist immer als Schiff gegangen, hat nie was funktioniert. Und deswegen, das Leben hat nie funktioniert. Das Leben war nie glücklich, nie gelungen, nie voll, nie wirklich erinnerungswert. Also nie im Leben hat irgendetwas funktioniert. Das bedeutet aber nichts anderes, als im Tode auch nichts funktioniert. Man kann nie nicht denken, dass das ist ein großer Unterschied, dass im Leben nichts funktioniert und der Tod funktioniert wunderbarerweise perfekt. Ja. Der Tod wird genauso wenig funktionieren wie das Leben. Das ist eben dieser, alles klappt nicht, alles, die Identitäten lassen sich nicht erhalten, aber die Oppositionen lassen sich auch dekonstruieren. Ja, alles ist im Fluss eben. Und alles ist immer wieder sich auf. Und man kann sozusagen, man hat keine Hoffnung, aber auch Befürchtungen sind wir auch nicht haben. Ja, weil es kommt alles anders und egal. Und so war immer seine Haltung gewesen. Und es ist die Haltung von jemandem, der schreibt. Ja, das ist die Zivilisation, das ist ganz klar. Der schreibt oder der malt. Und so weiter und so fort. Und für ihn und für jemanden, das dann sehr wichtig ist. Ja, das kommt dieses Erbe und Auserwählt sein. Ja, jemand, für den es sehr, sehr wichtig ist. Ja, ist das so, dann fragt man sich, was passiert mit dem Buch, das man schreibt. Na gut, es kann passieren, dass man das liest. Ja. Es kann auch passieren, dass es vergessen wird. Es kann passieren, dass es überhaupt verschwindet und so weiter. Aber das ist alles irrelevant, weil irgendwie in einer bestimmten Form und in einer bestimmten Weise ist das ein Teil des Schreibens. Und wenn nichts von diesem Buch übrig bleibt, dann zumindest kann man sagen, das sind alle französische Sätze, die Sätze der französischen Sprache, und irgendwann tauchen sie einfach statistisch gesehen wieder auf. Ja, das Argument kennen wir auch von ihm und so weiter. Das heißt, sozusagen, man hat mit etwas zu tun, was nie richtige Kommunikation herstellt, aber auch nie so richtig untergeht. Ja, irgendwie ist es so in der Schwebe. Das heißt, das Schreiben oder meinetwegen das Malen oder das Kunstmachen, weil das sind die Modelle. Das Einzige, es ist okay. Das Einzige ist sicherlich die mechanische Frage des Begehrens. Ja. Das heißt, die Frage, will man das überhaupt oder nicht? Er geht irgendwie davon aus, dass man diese Art der Weiterexistenz direkt oder indirekt will, weil man die Bücher schreibt. Und für ihn ganz klar, das ist so, wie sie über die Rüstung sprechen, das ist für ihn ganz klar, dass die Bücher zu schreiben ist nicht gleich, ich weiß nicht, was zu tun, Würstchen zu verkaufen. Ja, nicht ganz gleich. Ja. Jetzt, um das zu verstehen, es genügt, das abzuwandeln. Und dann stellen wir eine Verkäuferin vor, die da irgendwo steht und das überhaupt. Und sie sagt, ja, okay, ich bin schon alt und würde vielleicht sterben. Ja, aber dann denkt sie, nein, Würstchen wurden immer verkauft und ich verkaufe sie. Und wenn ich sterbe, sind auch weiterverkauft. Und wenn nicht einmal Würstchen, dann zumindest Fleisch in einer anderen Form. Und nicht, wenn nicht in einer anderen Form Fleisch, dann vielleicht vegetarisch oder so. Und in diesem Sinne wird mein Leben, hat nie angefangen und wird nie ein Ende finden. Es genügt sozusagen diese Variante dessen, was der Renard beschreibt, vorzuschlagen und zu verstehen, wo die Schwäche liegt. Ja. Die Schwäche liegt darin, dass es klappt zwar, es ist zwar richtig gewissermaßen, aber die Frage, ob man das wirklich will, ja, ist das wirklich das, was einen beruhigt oder eine Perspektive bietet, die einen anspricht. Für einen Philosophen vielleicht eine gewisse Generation. Für Würstchenverkäuferin weniger. Jetzt die Frage ist, ist Würstchenverkäuferin so mehr als ein Philosoph? Oder ist Philosoph jetzt inzwischen mehr als Würstchenverkäuferin? Ich würde eher zur zweiten Hypothese neigen. Und würde sagen, viele schreiben jetzt Bücher, um sozusagen sich selbst und die Familie zu ernähren, ein bisschen zu Erfolg zu kommen, Geld zu machen und in Urlaub zu fahren. Ist das so, dann sind alle diese Überlegungen für einen solchen Autor auch keine Konsolation. Auch keine Trost. Weil der Gedanke ist es immer so, dass er zwar sehr ingeniös ist, er ist sehr fein, aber das setzt immer eine gewisse Begehrenstruktur voraus. Das setzt immer voraus, sich selbst und seinen Bekannten französische Intellektuellen und Künstler, die etwas in der Kultur erreichen wollen, in der Kultur überleben wollen, die das für sehr, sehr wichtig haben. Aber es gibt, aber ich glaube einfach die Zahl der Bevölkerung wächst, die das nicht für richtig, nicht für richtig. Ja. Sie bemessen dem keinen Wert. Ja. Vielleicht ist es so, ja. Aber es ist genauso wie bei diesem Tod, ja, der mich anspornt oder was auch immer. Motiviert oder vitalisiert. Wo ist vielleicht, oder Job vielleicht, ja. Aber andere Menschen vielleicht auch nicht. Man fragt nicht, inwieweit eine solche Überlegung massenhaft anzuwenden ist oder universalisiert ist. Das wäre nicht schlecht, weil warum sollen wir um das Wohl der Bevölkerung kümmern? Das ist letztendlich nicht unsere Aufgabe. Das Problem liegt nicht darin, dass diese Gedanke sich nicht demokratisieren lässt. Das Problem liegt darin, dass die Elite, kulturelle Elite, die durch diese Theorie angesprochen wird, selbst an diese Wörter weniger und weniger glaubt. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass das nicht die Masse trägt. Das Problem ist, dass die Elite hier einen Glauben findet. Und das muss man einfach sehen, denke ich, ja, wenn man sowas liest. Weil man ist innerlich gespalten. Auf der einen Seite stimmt man quasi automatisch zu, weil es gewissermaßen richtig ist. Auf der anderen Seite scheint das irgendwie dysfunktional zu sein. Ja. Da scheint das Struktur des Begehrens, so wie sie sich zeigt, ja, irgendwie nicht zu entsprechen. Ob das hier Gefühl ist oder nicht. Das ist ein bisschen möglich.
Die Leute sagen, dass es eine Seite in der Mitte kommt. Also, prominenteste Beispiel wäre so George Steiner zum Beispiel, der immer sozusagen mit Händen und Füßen gegen die Wertheit, gegen diese poststrukturalistische Lesart der Interpretation der Welt. Ja, auch einfach sozusagen voraussetzt, dass es einfach es gibt ein ganz grundlegendes, ganz metaphysisches Bedürfnis nach Wärme und Präsenz und ich weiß nicht was sozusagen. Was ich aber gar nicht so sehr glaube. Also ich glaube, man kann sozusagen der Mehrheit oder der Masse so ziemlich alles verkaufen oder nahe bringen sozusagen. Und man kann sie mit fast allem sozusagen eine gewisse Wärme und Gewissheit erzeugen sozusagen. Das ist eigentlich eher so ein dieser Kampf in der Elite, dass man ihn sozusagen ausstreut, sozusagen ins Volk, nicht sozusagen, dass das Volk jetzt aufbegehrt wegen der Reda. Das hat zum einen hat es nicht gelesen, zum anderen passiert sowas gleich wieder selten. Also es kommt gleich wieder von oben.
Es ist ein Diskurs, der überhaupt nur im Überbau stattfindet.
Tja, ich weiß es nicht. Es ist echt schwer zu sagen. Ich war es gestern, vorgestern, also ich lebe schon mit der Elite, neulich. Wahrscheinlich war es doch gestern. Okay. Gestern war es, was war es? Montag, ja. War Sonntag. Ich war den ganzen Tag bei der Konferenz über die Wiederkehr der Religion. Und es hat mich, das Ganze hat mich ziemlich erstaunt. Ich habe vor allem drei zugehört, das war von Braun. Ja. Die von Braun hat gesagt, dass Säkularisierung, übrigens auch die Idee von Buß, Säkularisierung nur ein christliches Phänomen ist. Ja. Und deswegen ist Säkularisierung gibt es ja nicht, ja. Weil es ist nur ein Modus Existenz der christlichen Religion in anderen Religionen gibt es ja keine Säkularisierung. Ja, deswegen, Säkularisierung gibt es ja nicht und gab es ja nie im Blick. Okay. Dann kam so ein Typ, sein Name ist Weimar, ja. Und der ist Chefredakteur der neuen Zeitschrift Cicero. Das
war die Sonntag.
Ja. Ach, ja. Und er hat gesagt, dass was wir jetzt erleben, ist eine religiöse Wiederaufladung des Westens und vor allem des deutschen Volkes. Weil die Deutschen, die sind generell ziemlich slow, aber jetzt werden wir sie, wie auch immer, religiös wieder aufgeladen. Und zwar insofern, dass man jetzt an leibhaftigen Gott glaubt, und zwar zu 40%, das ist statistisch schon eine Erhebung. Kirchenbesuch ist ja um 10% gestiegen in den letzten 2 Jahren, und zwar fast ausschließlich unter Eindruck von Tod von Papstes und der Tatsache, dass Ratzinger der Papst, also der Deutsche, der Papst geworden ist, und auch nach Köln gekommen. Das alles zeigt, und das war das Interessante, dass der rasende Kapitalismus, Egoismus und Kriminalität und überhaupt alles, was der, also alles Kapitalismus, ja, das alles, also der rasende Kapitalismus kann nur Einhalt geboten werden von der Religion, die Moral schafft, Ordnung schafft, kollektive schafft, Werte schafft und so, und Auslehrsysteme schafft, die fähig sind, sozusagen der Gesellschaft eine gewisse Form zu geben, sie zu stabilisieren. Dafür muss man aber glauben, dafür muss man nicht nur glauben, sondern religiös aufgeladen sein. Und das sind alle anderen Länder schon nachvollzogen, verstanden, nur eben Deutschland, Frankreich und Benelux nicht, weil sie sind die rückschrittlichste gewissermaßen in der Welt, aber jetzt machen sie das eigentlich auch. Und so, wenn diese Nachzügler sozusagen am Ende des Weges sind, dann bekommen wir wieder sozusagen Rückkehr der Religion als politische Religion. Das heißt, weniger als Transzendent, Lehre über die Transzendenz oder was auch immer, als vielmehr sozusagen also formgebende, politär bildende Kraft. Und der dritte, was mir beeindruckt hat, war eine junge Theologin. So 40 Jahre. Ne? 35, 40 Jahre ist jung.
Ja.
Na, eher 40. Also junge, so blonde, junge, hochgewachsene blonde Frauen.
Theologin,
die die ganze Zeit am ganzen Körper gezittert hat. Und nach jedem dritten oder zweiten Satz sogar ein nervöses Lachen produziert hat, aber ansonsten sehr schön aufgetreten ist. Und so dezidiert und hat gesagt, dass die Kirche ist die Frau. In Kirche einzutreten ist deswegen ein Geschlechtsakt. Und dieses Geschlechtsakt muss der übrige Geschlechtsakte ersetzen. Weil alle traditionellen Geschlechtsakte sind passé und schon vom klassischen Feminismus abgeschafft. Es ist schon gezeigt, dass zumindest für die Frau nichts Gutes ist. Allerdings, die Kirche als Frau im spirituellen Sinne ist okay. Der Papst ist der gleiche Meinung, als der Ratzinger, dass die Kirche auch eine weibliche Form ist. Nicht zufällig sind alle Priester in weiblichen Kleidern gekleidet. Und generell Kirche ist durch die Braut Christi. Und so, das ist. Also sie hat diese ganze feminine Metaphorik der Kirche wieder aktualisiert. Und unter Verweis auf Slava Žižek zu meiner großen Erstaunen. Und Lacan, das ist schon klar, Lacan war Katholik, hat versucht zu beweisen, dass jetzt der neue Sexus, Nexus und Plexus sozusagen stattfinden, und zwar eben nicht auf primitiven Ebenen des Bios, was sie total ablehnen, sondern auf der höchsten spirituellen Ebene einer spirituellen Vereinigung im weiblichen Körper der Kirche. Die Ideen, die ich zum letzten Mal gelesen habe, unter den Mystiker am Ende des 19. Jahrhunderts, ja, so im dekadenten französischen Petersburger Kreis, wo auch Sophia ja, als Körper der Philosophie und ja, das ist alles gleich. Also wir leben in einer merkwürdigen Zeit, wo man sozusagen die ganze Palette zu hören kriegt. Im Endeffekt aber gibt es etwas, was das alles vereint. Ja? Das war für mich da nicht interessant, weil irgendwie habe ich plötzlich verstanden, dass ich bin in einem gewissen Sinne, und das bringt mich zu der wieder zurück, doch ein Projekt der 68er Kultur, das ist ganz klar, aber immer wieder wird es einem bewusst. Nämlich für mich war die Religion immer so ein Weg zum anderen, zur Abkehr von der eigenen Kultur. Man muss sozusagen die Familie vergessen, man muss den Zorn ablegen, man muss die Kultur von sich wegschieben und man muss sozusagen ins Gewisse, ins absolut andere vordringen und einen Befehl aus dem Jenseits folgen, ja, das sich sozusagen weit wegführt. Ja, in einem Zustand, wo es keine Griechen gibt, keine Juden und kein Das. Davon ist nicht zu hören. Die Frauen denken, dass Kirche ist weiblich, durchnational, dass die Kirche ist deutsch. Alle sehen plötzlich in der Religion Bestätigung dessen, was sie immer schon sind. Die wollen nicht weg, ja. Sie wollen, weil sie bleiben. Und dafür eine Bestätigung, dass es auch bei sich zu bleiben auch eine gute Sache ist. Im Grunde war der ganze Kongress, war dieses Thema, ja. Es ist gut, bei sich zu bleiben, es ist gut, zum anderen nicht zu gehen, es ist nur immer noch besser, das irgendwie dadurch bestätigt zu bekommen. Ja. Das ist schon ein Prozent.
Es scheitern ja auch alle zur Zeit glorreich daran, irgendwie zu bestimmen, ob jetzt sozusagen die Religion oder Glaubens eine reine Ordnungsmacht ist, die einfach Strukturen schafft oder sozusagen für bestimmte Verhältnisse sorgt, ob es dann tatsächlich an mystische oder mimose Erlebnisse gekoppelt ist. Also Žižek ist ein gutes Beispiel, als er in Lettre diese schreibt er neben Lettre, gerade wenn die letzten Lettre war mit einer drin, da hat er über die islamischen Terroristen geschrieben. Und er begann eigentlich damit, dass er gesagt hat, islamische Terroristen haben überhaupt keine religiösen Motive. Er hat sozusagen das alles entkräftet, das war super, und hat nur geschrieben, wir haben einfach einen Minderwertigkeitskomplex, die sind eigentlich längst hier, merken aber, dass sie es noch nicht ganz sind, und irgendwie das legt sich irgendwie auf, sie müssen irgendwie Luft machen und so weiter. Das war alles sehr plausibel. Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, er hat eine Nacht geschlafen und dann irgendwie den Artikel weitergeschrieben. Aber plötzlich hat er sozusagen dann argumentiert, dass sie doch religiös sind. Und hat er gesagt, sie sind religiös motiviert, die haben diesen religiösen Motiven damit begegnen, dass wir uns auf eine gewisse Tradition des Atheismus sehen. Sozusagen so als reinigende Kraft. Also sozusagen den Atheismus gegen die Religion irgendwo so essentiell geführt, so wie sonst den Katholizismus gegen den Buddhismus ins Lifestyle-Buddhismus ins Feld führt. Und es ist lustig gerade, oder letztes Jahr war ich in China, da hat mir so ein chinesischer Jugendintellektueller hat mir gesagt, wir brauchen für dieses riesige Land, für dieses große Reich, brauchen wir eben eigene Kräfte. Und das ist eben die Religion. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir über die Medien und über die Schule und so weiter das irgendwie an die Leute bekommen, weil es der größte und so weiter nur noch braucht. Und als der was wieder die reine Ordnung zum Markt. So. Da habe ich ihn gefragt, da braucht es ja zum nicht so ein sehr mystisches Erlebnis oder irgendwie sowas. Und ja, was sowas gut auf Otto schreibt, oder ich weiß nicht wer. Und es war irgendwie eine andere Menge. Also die Religion würde vollkommen ausreichen, wenn man sozusagen ein bisschen so dran glaubt, dass es ganz okay ist, dass sie sozusagen da ist. Und das ist gerade ein seltsamer Zustand. Also
es ist interessant, wie das in Wellen geht. Weil tatsächlich, sagen wir, Derrida ist ein sehr religiöser Dunkler. Jad ist gewissermaßen auch ein religiöser Künstler und Boy sowieso. Ja. Und das sind Beispiele im Grunde einer Kunst des Anderen, ja? Eine Kunst, die, oder eine Schreibweise, ja? Sozusagen Auflösung. Kreuz ist eigentlich der, ja, das Signum des Flusses, der Auflösung aller Ordnungen, ja? Dass alle kreativ werden, alles starre, entfremdete lösen sich auf, Ordnungen lösen sich auf, ja? In eine gewisse Spontaneität. Und so weiter. Und bei Derrida ist es auch so, alles beginnt zu fließen, ja, ist das andere, das Schreiben ist das andere, ja, unser Eintritt. Und plötzlich beginnt die Religion und die ganze Transzendenz im Wesentlichen. Transzendenz, die Rolle, Absegnung oder Formierung der herrschenden Ordnung, wie im 19. Jahrhundert, wie praktisch nach der französischen Revolution. Also in 20er, 30er, 40er Jahren als Ordnungsdiskurs. Und ein Ordnungsdiskurs, der dafür sehr willkommen ist. Das ist eine interessante Wende. Und interessanterweise machen auch diejenigen, diese Wende, die das nicht merken, wie diese Dame. Ja, sie verweist sich auf sehr avancierte. Aber im Grunde will sie ihre Weiblichkeit und ihre weibliche Rolle und so weiter noch einmal intimieren. Und das ist durchschlagend so. Der Einzige, was ein bisschen anders war, da war ein junger Deutscher, der war begeistert von Hip-Hop. Und er hat gesagt, er ist aber der Einzige gesagt, dass er überhaupt irgendwie weg wollte, also reisen zumindest, ja, im touristischen Sinne. Also er war in einer Hip-Hop-Szene in Los Angeles gut, ja, hat darüber geschrieben, über religiöse Themen in Los Angeles Hip-Hop. Und dann hat ihn jemand gefragt, und es gibt solche Szenen auch in Rio, glaube ich, oder in São Paulo. Und er hat gesagt, das will er auch hin, sozusagen aus Costa Rica. Zumindest war es sozusagen ein gewisser Wunsch, auszureisen und was Neues zu sehen. ja, wenn nicht das, dann zumindest eben im Sinne des Urlaubs. Aber die anderen waren so stur. Das geht nicht weiter. Also wir schließen bald, ja, wir haben noch eine halbe Stunde, wir schließen bald das Seminar. Und ich weiß nicht, haben wir alles über das Leben diskutiert? Oder gibt es noch Fragen, die das Leben betreffen? Aber auch die Vorträge zum Beispiel.
Der Begriff ist merkwürdig wabernd geblieben. Für meine Begriffe. Vielleicht aufgrund meiner Dummheit oder wie auch immer.
Also
es ist und bleibt nicht fassbar. Es sind immer. Es sind eher immer Verhaltensanweisungen, wie man es machen könnte. Von diversen Schriftstellern oder Künstlern.
Ja gut, aber
wenn man,
ja klar. Aber das frage ich mich eben, ja, weil es ist halt so, dass man auf der einen Seite das Leben so als Slogan, ja, also Schlagwort nehmen kann und wurde aufgenommen, und das habe ich jetzt gerade gemacht, für, sagen wir, wachsendes Bewusstsein der eigenen Endlichkeit. Ja, dass man letztendlich geht es darum, dass man sozusagen das Horizont des eigenen Denkens ständig schrumpfen lässt. Ja. Dass man sagt, Kommunismus, das führt zu weit, ich weiß nicht, Utopie, das führt zu weit, das führt zu weit, jenes führt zu weit. Es ist sozusagen, es gibt ein gewisses Unwillen, und ich glaube, das Wachsen. Und es ist auch ein massenhaftes Phänomen. Darüber nachzudenken, was sozusagen das Horizont des eigenen Lebens oder potenzielle Lebenserfahrung überschreitet. Ja. Man sagt auch immer, zum Beispiel immer wieder, ich fernsehe, und ich war in Afrika und war von Alien beeindruckt. Also, das ist so eine Lebenserfahrung, das habe ich gesehen, das ist in meinem Lebenshorizont, das ist ein Teil meiner Lebenserfahrung. Also ich kann darüber etwas sagen, ja, auch wenn es ja, ein bisschen darüber weggeht oder weitergeht. Aber es hat so eine Verankerung in meinem konkreten Leben. Und darüber, was in, ich weiß nicht, Eisbären, in Eisleben, das kann ich nicht sagen, weil sie war nicht da. Ja, ja, das ist sozusagen eine gewisse Tendenz, alles zurückzunehmen, alles zurückzuführen ins Horizont des Erlebten oder potenziell Erlebbaren. Und alles, was als solches unplausibel aussieht, ja, alles, was, wovon man ein Gefühl hat, das klappt nicht, das geht weiter, das ist nicht für mein Leben, das ist für vielleicht für andere Menschen, für mich. Das wird alles abgelehnt, also irgendwie weggewischt. Und diese ganze Tendenz, auch philosophisch formuliert, mit Heidegger und so, sozusagen Entschlossenheit zum Tode und Bereitschaft, Horizont als Endgeschichte zu akzeptieren, das ist alles sozusagen, das ist alles das Erklärte. Auf der anderen Seite, das Leben mehr und mehr beginnt so etwas wie ein Feld, nicht nur für die Biopolitik, sondern für Biowissenschaften zu sein und so weiter und so fort. So verstanden, bekommt das Leben sehr unpersönliche Züge. So wie zum Beispiel alle diese genetischen Codes hier, sie kombinieren sich so und so. Man hat schon inzwischen festgestellt, dass das individuelle Leben, ja, die individuelle Geschichte sich nur als 1-2% des eigenen genetischen Codes bezieht. Alles andere sozusagen ist das Museum der früheren Generationen. Ihre Lebensgeschichte, inklusive ihre Lebensgeschichte. Und praktisch alles, alle diese ganze Ersatzorgane und so weiter und so fort. Das heißt, unter der Perspektive der Wissenschaft gesehen, wird das Leben ziemlich abstrakt. Noch abstrakter, als es jemals bei der Autoren war, die wir gelesen haben, schon bei, sicherlich ist bei Nietzsche und Bergson, auch bei Deleuze, dass der Begriff Leben sehr abstrakt. Sehr abstrakt. Er unterscheidet sich kaum vom Geist oder Vernunft. Er ist absolut abstrakt. Aber fast würde ich sagen, dass dieser wissenschaftliche Lebensbegriff noch abstrakt ist. Ja, weil das unmittelbar seiner Ebene bildet, wo individuelle Existenz keine Rolle mehr hat. Und alles ist sozusagen unter ganz anderen Perspektiven gesehen wird. So ergibt sich eine gewisse Spannung. Man kann wirklich nicht sagen, man kann vielleicht sagen, dass diese Lebensphilosophien im 21. Jahrhundert einen gewissen Diskurs geöffnet haben. Aber dieser Diskurs geht in zwei unterschiedliche Richtungen. Einer eher so für Wissenschaftlichung dieses Diskurs und dann geht es noch mehr ins Untersinnliche. Oder Subjektivierung im Sinne des Existenzialismus oder noch mehr. Und dann geht es einfach zu wachsendem Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit und Temporalität. Endlichkeit. Und eine gewisse Bereitschaft, sich auch darauf zu begrenzen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Eine fast instinktive Ablehnung aller Projekte, die inkommensurabel sind in dem menschlichen Leben. Ja, man kann sich vorstellen, so alte Kirchen, die haben sie gut gebaut, 300 Jahre alt, 600 Jahre alt. Ja, wir können das irgendwie, solche Projekte nicht vorstellen. Es ist schwer vorzustellen, ein Projekt, ja, das wesentlich mehr als eine Generation dauert. Ja. Schon zum Beispiel, man sagt ja auch in Bezug auf alle Projekte, die, ah, das ist typisch für 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre. Und heute ist ein anderes Jahrzehnt, eine andere Generation. Ich denke, eigentlich geht es tiefer, als man denkt. Ja. Und man sagt, ja, deine Ideen sind typisch 80er Jahre, deine Ideen sind typisch 90. Was bedeutet das eigentlich? Ja? Waren sie je wieder erlebt? Hat man bewiesen, dass sie falsch sind? Oder nein, man sagt nur, sie sind alt hier, sie sind obsolet, biologisch gesehen, ja, im Sinne der Lebensform. Sie gehören einer anderen Generation, zu anderen Beziehungen. Und das macht sie nicht aktuell, unabhängig davon, ob ich sie für wahr halte oder falsch. Das ist eine Entwicklung, die relativ neu ist und für mich vielleicht interessant ist, dass man sozusagen, ich habe da gesprochen über Generationen und Oedipus-Komplex bei Computern, aber ich kann es erweitern und tatsächlich sagen, dass da auch Ideen und Kulturformen, Designformen sowieso. Aber auch das Ideelle, ja, hat plötzlich etwas bekommen, was es nie hatte. Das ist der Alter, das Alter. Das war nie der Fall. Die Idee galt als gültig, bis sie widerlegt wird. Jetzt gilt die Idee als veraltet, ohne dass sie eine Bestätigung oder Falsifizierung überhaupt gebrannt wird. Niemand beschäftigt sich mit dieser Idee einfach, weil sie jetzt sozusagen nicht von heute ist. Es ist eine interessante Entwicklung. Und, bis zu einem gewissen Grad eine immer noch ungefähr, finde ich. Ich kann nicht sagen, dass das so richtig ist. Obwohl es fast eintäglich ist.
Ja, ich glaube, sozusagen gleichzeitig muss man möglichst viele Ideen möglichst schnell für tot erklären, für absolut erklären, um sie möglichst schnell wieder recyceln zu können. Also das ist ja auch das, was passiert. Also es ist ja nicht nur so, dass man sie für passé erklärt, sondern sie werden dann sofort ein paar Jahre später wieder ausgegraben, allein sozusagen im neuen Kontext gewirkt oder wieder als Wiederentdeckung gefeiert oder sozusagen ja, als, keine Ahnung, Retro-Revival von ich weiß nicht was, wo es sozusagen früher Retro-Trends gab und man sozusagen ja, vor 50 Jahren wieder was aufgegriffen hat. Es sind jetzt eben 5 Jahre oder 10 Jahre, also es gab schon Ende der 90er Jahre im Diskurs sozusagen.
Ein
Scherz.
80er Jahre erst wieder in den Mund. Radikal war in Schnarr. Davor gab es die 60er Jahre, dann auch wieder auf der Ebene der Mode, um die ganzen politischen Dimensionen in Schnarr. Einfach die ewige Party.
Ja, auf der anderen Seite, das erinnert mich, ja gut, deren Generation und die Kinder. Und sozusagen, ach ja, wie nett, wie süß, ja, die hat die Augen wie Großmutter. Ja, okay, die hat die, und die Ohren wie Großmutter. Na, vielleicht, ja. Aber sie ist weder Großmutter noch der Großvater, ja. Sondern eine merkwürdige Collage von dem, ja, nicht zu lang. Und so ist das ja innerhalb, ja. Ich meine, ja sicher, wenn man alle diese Autoren liest, ja, Gamben und so, da kann man sagen, Augen sind sozusagen von Großmutter und Ohren von Großvater. Man weiß, dass es keine eigene Idee ist, gibt keine eigene Theorie, keine eigene Entwicklung. Alles ist noch Recycling, sehr bekannte Ideen. Nur, in so einer Kombination haben wir doch nicht gesehen. Und so hat man das Gefühl, es kommt etwas, es ist nicht ganz neu, es ist Recycling, aber es ist auch nicht ganz das, was früher war. Ja, es ist genauso, viele denken, dass wenn die Mode der 60er Jahre und 70er Jahre wieder kommt, dass man zum Beispiel die Großmutter, ich weiß nicht, die Mutter, Kleider rausgraben kann und wieder tragen. Und das klappt auch nicht, ja. Weil das sind doch altmodisch. Ja? Das heißt, diese Moden sind da, aber sie sind so überarbeitet, verschoben, strukturiert, mit anderen Elementen kombiniert, dass man auch wiederum nicht sagen kann, das ist das Gleiche. Es ist das Gleiche, aber nicht ganz. Ja? Und es ist sozusagen so eine Suppe. Ja? Es ist eine Suppe. Ja, eine Suppe ist immer wie eine andere Suppe. Ja. Aber gleichzeitig ist es nicht wie eine andere Suppe, weil man stellt sich fest, in einer Suppe gibt es ja Karotten und in der anderen gibt es keine Karotten. Ja, das ist so immer das Gleiche, aber nicht ganz ähnlich. Ja. Und so, ja, das ist so eine. Und das ist sozusagen ein Bios der neuen Kultur. Wenn es überhaupt über Bios tatsächlich geredet wird, da kann man sagen, die Kultur ist biologisch geworden, indem ihre Erkennungsmerkmale auch solche geworden sind wie beim Körper. Ja. So ähnlich, aber nicht ganz. Ja, nicht so. Na gut, ich sehe, dass das Leben ist. Zumindest das Leben des Seminars ist am Ende. Und sozusagen endlich geworden. Und so kann ich euch nur gute Erfolge in der Hitze.
Wissen Sie denn schon, was Sie nächstes Semester machen wollen?
Nein, weiß ich nicht. Was soll ich machen?
Was sind die Wünsche?
Solche Religion.
Religion? Das war mal ein Ton.
Soll ich dir wieder keine Religion? Oder ist das doch kein Thema?
Aber wir haben doch
nur
seine Karten gegen sie.
Ah?
Wir haben doch
eher mit Ernst. Nee, ja, ja.
Religion
am besten. Ja, gut. Ich habe zwei. Ja, zwei Seminare, zwei Seminare können wir was lesen. Und in einem Seminar, also am Mittwoch, und Dienstag müssen wir ein Thema haben, um über dieses Thema zu plaudern. Also, das war immer so.
Ja.
Das war immer so. Also, Plauderthema. War diesmal Leben. Ja. Und was könnte Plauderthema sein für das nächste Semester? Das ist die Frage.
Also ich kann ganz anfangen, wenn man das Thema
Wann
ist,
muss man
irgendwie unter dem
können,
wie
das
ist.
Was
denn
steht?
Wie
muss
man
sich wissen?
Ja, für
das
ganze Semester.
Ja, ich meine, du musst gleich noch irgendwie reinschauen.
Aber generell den Tod, ja, das wäre. Tod wäre ein gutes Thema.
Ja.
Das passt. Ja, das passt. Und erstens ist es generell ein gutes Thema. Und zweitens, was kann man Religion und so weiter ein bisschen mobilisieren, auch mit Tourismus und so, auch Museumsproblematik, ja, und ja, Museumsproblematik und das alles. Und es gibt schöne Bücher auch, so über Rumänien und das mit dem ja, oder? Ja, machen wir über den Tod, ja. Machen wir den Tod. Das ist gut reden.
Was auch noch schön wäre, wenn man sozusagen Philosophie als Lebenspraxis zu machen, sozusagen als Lebenskonzept, ja, als...
Das haben wir eigentlich jetzt gemacht, ja.
Ja, nein,
da waren, wer hat es gemacht, war es Husserl und... Ja. Nee, das waren so philosophische Lebenspraxen, das gab es ja. Das gab es ja. Ich glaube, die über die Philosophie als Lebenspraxis sprechen eigentlich weder über die Philosophie noch um die Lebenspraxis, sondern um die Therapie. Und Therapie überhaupt krank sein, das ist ein interessantes Thema. Das können wir weitermachen. Also, wir machen Leben, dann machen wir den Tod und dann können wir Krankheit und Therapie. Ja, dann kriegen wir sozusagen ja das Ganze im Blick. Okay.
Du musst dann
häufig
mal später, nach dem
Todseminar,
musst du dann häufig mal. Ja. Also, sowas wie Heidegger mal so?
Ja, zum Tode, ja.
Ja, du als Mittwochsseminar?
Ja, ja. Ach, Mittwochsseminar. Mhm. Ja, du hast auch Tobi, der wahrscheinlich ist nicht schlecht. Aber was soll denn der Lesen vertreiben?
Ja, das
ist schwierig. Seine Zeit? Nein. Ja, okay. Man kann eine Lektüre. Aber wie man halt gelesen? Muss man schon. Ja, gut, machen wir. Machen wir Freunde. Okay.
Das wird kein Spaß, gell?
Na gut, der Benjamin ist auch schwierig. Also Heidegger ist echt nicht schwieriger als Benjamin, das muss man sagen. Benjamin ist als Autor eigentlich schwieriger als Heidegger. Bei Heidegger ist es so, dass man relativ schnell einsteigt in die Sprache. Einmal hat man sozusagen das Klick gemacht und das macht relativ schnell Klick. Dann ist das kein Problem. Und bei Benjamin ist es viel schwieriger. Und Heidegger ist eine gute Idee, Heidegger passt gut zum Tode.
Ja, aber so metaphysisch und so.
Ja, und nee, das ist Sein zum Tode. Also, beginnt mit Sein zum Tode. Aha, gut. Wir machen echt depressives, pessimistisches. Tod. Ja, Tod und Heidegger. Ja, da machen wir Wintersemester echt depressiv. Okay, dann machen wir.